Natürlich, die Öffentlichkeit hat ja ein Bild von einem, das kann man zwar weitgehend beeinflussen, aber auch nicht zu 100%. Aber das, sag ich mal, macht jetzt mein Wohlbefinden jetzt auch nicht aus. Wenn jetzt irgendeiner schreibt, der findet mich blöd, ist ja auch legitim. Also es muss mich auch nicht jeder lieben.
Willkommen bei My Finest, dem Podcast für Frauen, die ihre feinste Zeit jetzt leben wollen. Mit mir, Isabel Flandorfer. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die man eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen muss. Seit Jahrzehnten gehört Arabella Kiesbauer zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum. Sie hat viele verschiedene Formate moderiert, darunter 10 Jahre lang ihre eigene Talkshow, zum Beispiel den Wiener Opernball und jetzt auch seit bereits wieder 12 Jahren Bauer sucht Frau. Und damit begleitet sie Generationen von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern. Dabei fühlt sie neben ihrem Beruf der erfolgreichen Moderatorin und Unternehmerin auch seit Jahren die Rolle der Ehefrau und Mutter zweier Kinder sehr erfolgreich aus. Ich freue mich auf ein Gespräch über ihren Lebensweg, darüber, wie sie seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steht und damit umgeht, was sich auf diesem Weg vielleicht auch verändert hat und wie sie heute als Frau in der Lebensmitte zu sich selbst steht. Liebe Arabella, schön, dass du heute bei My Finest zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Isi.
Du stehst, seitdem du 18 Jahre alt bist, unglaublich lange jetzt bereits in der Öffentlichkeit. Begonnen hat alles mit der Jugendsendung X-Large, was ich einmal in einem Interview gehört habe. Also das war 1987, ja, das war eigentlich gar nicht so, da hat es dir, glaube ich, eigentlich hat man dir da den Sommer ein bisschen vermasselt, oder? Das war gar nicht so, dass du da unbedingt so hin wolltest, aber wie hat dein Weg begonnen in die Moderation und zum Fernsehen?
Ich wusste gar nicht, dass das 1987 war, deswegen habe ich mir das jetzt aufgeschrieben. Mhm. Aber ja, also da war ich noch sehr jung und eigentlich hatte ich angefangen zu studieren nach der Matura und wie du richtig sagst, hatte ich eigentlich einen Urlaub geplant, es war zwar nicht der Sommerurlaub, sondern glaube ich irgendwie Ostern oder so, aber okay. Egal. Und ja, ich hatte vorher, um ein bisschen Geld zu verdienen, bei einem Freund, der hat Partys veranstaltet, der hat mich gefragt, ob ich da mal ausschenken möchte, habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Und da habe ich einen Redakteur vom ORF von der Jugendsendung kennengelernt, von X-Large, und mit dem hatte ich mich unterhalten und der hat gesagt, ja, also eigentlich bist du eine ganz lustige und wir suchen gerade eine neue Riege von Moderatorinnen, vielleicht hast du Interesse, und ich habe gesagt, ja, also, ja, okay. Ja. Und dann hat man meinen Namen, meine Nummer notiert und dann hat sich aber monatelang keiner gemeldet, bis dann irgendwann ein Anruf kam. Da war schon die Barbara Stöckel dann dran und die hat gesagt, ja, wir machen einen Screening sozusagen oder Kameratest und würden dich einladen, am so und so vielten zu kommen. Und da habe ich dann eben abgesagt, weil ich ja diesen Urlaub geplant hatte. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, haben die gesagt, naja, also sag einmal, ich meine, geht's bei dir da? Stimmt doch alles im Oberstübchen. Wenn die dich dazu so einem Test einladen, dann wirst du ja den Urlaub verschieben. Und das habe ich dann auch getan und bin ein bisschen lustlos oder sehr lustlos eigentlich da zu diesem Kameratest, weil ich eigentlich viel lieber auf Urlaub gefahren wäre. Mhm. Eigentlich zieht sich das ein bisschen, nicht das Lustlose, wenn ich vor der das Kamera stehe, glauben, aber nein. Urlaube sind mir nach wie vor oder immer eigentlich sehr wichtig gewesen. Ja, das Leben zu genießen ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, in dieser Sendung hast du dich dann einmal ausprobieren können. Das ist ja auch dann sehr erfolgreich gewesen. Also ich meine, das ist eine Zeit, die auch mich dann irgendwie so in diesen ersten Anfängen, dass man schaut Fernsehen, man schaut irgendwie verschiedene Sendungen irgendwie geprägt hat. Ich kann mich auch noch unglaublich gut erinnern an die Arabella Show, deine eigene Show, die dann 1994 begonnen hat und die du 10 Jahre lang moderiert hast. Da habe ich auch nachgelesen, du wurdest aufgrund deines Temperaments, deiner Ausstrahlung und deiner Spontanität quasi gecastet. Das heißt, du hast davor ja offensichtlich wirklich schon Eindruck hinterlassen und hast dann diese Sendung moderiert, die sehr erfolgreich war, die aber natürlich auch, die hat auch einen Fernsehpreis bekommen, ja, aber natürlich auch Kritik ausgelöst hat. Es wurden damals jetzt nicht Prominente interviewt, sondern eben die Menschen von der Straße zu sehr polarisierenden Themen. Wie hast du diese Zeit erlebt und wie war das auch mit der Kritik für dich? Wie bist du damit umgegangen und wie waren diese 10 Jahre, die eigene Show, das erste Mal so wirklich im öffentlichen Rampenlicht, im deutschsprachigen Raum dann wirklich sehr groß gezeigt?
Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Also ich erinnere mich an diese Phase vor allen Dingen durch sehr viel Arbeit, die ich damals geleistet habe. Weil eine tägliche Talkshow logischerweise macht sich nicht von allein. Und es ist ja nicht nur die eine Stunde, die man da vor der Kamera steht, sondern es fließt sehr, sehr viel Vorarbeit hinein. Natürlich von Seiten der Redaktion, die wirklich Unglaubliches geleistet haben. Aber auch von Seiten der Moderatorin. Also ich habe in diesen 10 Jahren fast nur gearbeitet. Das war wirklich sehr, sehr intensiv.
Mhm. Und das heißt, die Redaktion hat mit dir die Themen erarbeitet. Du bist natürlich dann als Frontfrau im Rampenlicht gestanden und eben das, um auf die Frage zurückzukommen, das erste Mal wirklich im großen deutschsprachigen Raum. Wie hat sich das für dich angefühlt? War das locker, dass du sagst, gut, ich bin eh sowieso temperamentvoll und spontan und gehe da raus? Oder welche Hürden haben sich dir da gezeigt?
Ja, es ist eine Diskrepanz, man stellt sich das immer so vor, aber letztendlich habe ich gesagt, ich habe sehr viel gearbeitet, das heißt, ich war sehr viel im Studio und sehr viel in der Redaktion, ich war gar nicht so viel draußen, ich habe das normale Leben gar nicht so mitbekommen, aber wenn ich dann draußen war, klar, dann habe ich schon gemerkt, natürlich, da ist eine große Reichweite, gerade bei der jungen Zielgruppe, sehr viele, viele junge Leute haben sich das angesehen und Tipps daraus gezogen und über das Leben viel erfahren, ja, ich ja genauso, ich war ja auch so jung wie mein Publikum und die Redaktion war so jung wie das Publikum. Also wir haben da eigentlich wirklich viel aufgemischt für junge Leute. Und ja, das komme ich jetzt dann zu einer deiner vorherigen Fragen, wurde mit viel Lob bedacht, mit Preisen überhäuft, aber auch sehr angefeindet und kritisiert.
Als Frau im Rampenlicht wird man ja vielleicht überhaupt schneller kritisiert als vielleicht auch Männer. Ich habe jetzt auch unlängst in einer letzten My Finest Podcast-Folge mit Vera Steinhäuser darüber gesprochen. Sie ist Business Coaching und verschreibt sich auch dem Female Empowerment. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man eben gerade als Frau in einer Führungsposition oder als Frau in der Öffentlichkeit ja oft anders wahrgenommen wird als Männer. Wie hast du das erlebt, als Frau im Rampenlicht zu stehen?
Bei mir kommen ja verschiedene Faktoren dazu. Ich bin ja auch noch eine dunkelhäutige Frau. Damals war ich auch noch eine sehr junge Frau. Also ich hatte sicherlich an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Jung, dunkelhäutig und Frau. Das hat es nicht einfacher gemacht. Aber ich halte das auch ein bisschen nach dem Motto, okay, was einen nicht umbringt, macht einen härter oder stärker.
Ich habe auch, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, es gab ja diese fürchterliche Briefbombenphase mit dem Franz Fuchs, der, ich glaube es war 1995, auch an dich adressiert eine verschickt hat. Das muss ja auch ganz furchtbar gewesen sein. Und was hat das für Ängste auch ausgelöst? Und gab es vielleicht auch Momente, wo du dir gedacht hast, okay, diese Öffentlichkeit hat auch so viele, bringt auch so viele Gefahren oder Bürden mit sich. Will ich mir das zumuten? Gab es da Zweifel?
Mit der Hautfarbe war es ja sowieso nicht immer ganz einfach. Das hatte jetzt mit der Öffentlichkeit an sich erstmal gar nichts zu tun, aber das kam dann vielleicht auch noch dazu. Also, sag ich mal, mit Beschimpfungen oder so, das war ich ja gewohnt und damit konnte ich auch umgehen. Aber durch diese Briefbombe hat sich natürlich das nochmal potenziert und so verschärft. Es ist schon nochmal eine andere Qualität im negativen Sinn, wenn jemand nicht davor zurückschreckt, auch dir nach dem Leben zu trachten oder auch andere Leute zu gefährden. Ja, da hatte ich schon auch Angst, definitiv, ja. Also ich war da sehr verunsichert und zuerst sicherlich verängstigt und so ein bisschen ohnmächtig und dann irgendwann aber habe ich gemerkt, okay, ich muss ja aus dieser Opferrolle auch raustreten. Ich möchte mich nicht zum Opfer machen lassen. Und dann habe ich angefangen, eben ja auch Aufklärung zu betreiben und gegen Rassismus zu sprechen. Und das war dann für mich mein persönliches wieder Empowerment.
Du sprichst ja sehr offen über deine Familiengeschichte, darüber, dass deine Mutter ist Deutsche, dein Vater war aus Ghana, ist bereits verstorben. Du bist bei deiner Großmutter aufgewachsen. Da gibt es eine Parallele, mein Bruder und ich, wir sind ja auch bei den Großeltern groß geworden. Ich finde es wahnsinnig schön, das habe ich auch gehört, dass du über deine Eltern sind, deine Mutter und deine Großmutter. Wie war deine Kindheit für dich? Wie war das? Wie hat sich das dargestellt für dich, dass du bei den Großeltern aufwächst? Deine Mutter lebt in Deutschland. Ich glaube, du hast ein sehr, sehr enges Verhältnis immer zur Großmutter gehabt. Wie hast du es empfunden als Kind, in diesem Familiensetting aufzuwachsen?
Ich kannte nichts anderes. Für mich war das ja normal. Also ich bin bei meiner Oma aufgewachsen und in den Ferien war ich dann bei meiner Mama. Und ja, meine Eltern sind meine Großmutter und meine Mutter. Also das, glaube ich, können Kinder ja ganz klar, also da, wo du Liebe bekommst und wo du dich geborgen fühlst, das ist dann zu Hause und das ist Heimat.
Mhm. Gab es da je so ein bisschen vielleicht Eifersucht zwischen Mutter und Großmutter? Waren sich die immer einig? Hast du da ein bisschen einen Zwiespalt je gefühlt?
Ah, die Rollen waren ganz klar verteilt. Ich glaube, das ist wichtig, damit die beiden Damen sich da nicht in die Quere gekommen sind. Also erzogen hat mich meine Großmutter und meine Mama war eher für den Fun Fact zuständig.
Hatten Mutter und Großmutter ein gutes Verhältnis?
Ja, sehr, ein sehr enges Verhältnis. Aber meine Oma, die war schon, also nicht ohne Grund hatte sie den Spitznamen auch von meinem Papa bekommen, Nana. Nana ist ja normalerweise der Häuptling. Das sagt ja eigentlich schon alles, ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass man irgendwann vielleicht so in diesem Strudel des Alltags, des Jobs, des sich etwas aufbauen. Du hast doch natürlich eine wunderbare Familie, du führst eine glückliche Ehe. Also da ist sehr, sehr viel in den letzten Jahrzehnten entstanden, dass man vielleicht sogar gar nicht so eine Zeit hat, sich mit seiner Familiengeschichte im Detail ununterbrochen auseinanderzusetzen. Gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt schaue ich da ganz genau hin und jetzt befasse ich mich mit meiner Vergangenheit, mit der Geschichte, vielleicht auch mit deines Vaters?
Dieser Zeitpunkt kam, also ich hätte sicherlich viele Jahre gesagt, da ist von meiner Seite jetzt kein großes Interesse oder keine Notwendigkeit, da genau hinzusehen. Aber interessanterweise kam dann doch der Wunsch, viele offene Fragen beantwortet zu bekommen, als ich selber zum ersten Mal schwanger war. Mhm. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass ich dann ja auch dran gedacht habe, ich möchte was weitergeben an das Kind und ja. Ja. Wenn ich Fragen bekomme, die ich selber nicht beantworten kann, und es ist gar gut gekriegt.
Das heißt, du bist Mama geworden und hast gefühlt, okay, du möchtest da auch ein bisschen auf deine Familiengeschichte genauer hinschauen. Was waren deine Schritte? Womit hast du dich da befasst oder wie hast du angefangen, das ein bisschen aufzurollen für dich?
Das war irrsinnig spannend, denn mein Vater war ja schon gestorben und ich hatte eigentlich jetzt keine richtigen Anlaufstellen, um mit Verwandten in Kontakt zu treten. Wusste zwar, meine Mutter hat ja auch in Ghana gelebt eine Zeit lang, so ein paar Eckdaten, aber halt nicht so ganz konkret, wie ich da anfangen sollte. Und hatte dann den Tipp bekommen, im Radio in Ghana einen Aufruf zu starten, weil Radio wird in jedem Dorf gehört und durch Mundpropaganda da noch weitergetragen. Und ja, und das hat wirklich super funktioniert und es hat nicht lange gedauert. Hat sich dann quasi die Familie meines Vaters gemeldet und war dann auch gleich ganz angetan, als ich gesagt habe, ich würde gerne sie besuchen kommen.
Das heißt, die haben sich schon gefreut, dass da ein Familienmitglied
kommt. Ja, total. In Afrika ist das ja sowieso so. Da zählt die große Familie. Also afrikanische Männer haben ja oft im Laufe eines Lebens mehrere Ehefrauen oder mehrere Frauenpartnerinnen, dementsprechend dann auch Kinder von verschiedenen Frauen. Und das ist jetzt nicht so wie bei uns, wo man sich also irgendwie kritisch beäugt und jeder nur so im kleinen Familienverband denkt, sondern dort zählt wirklich die Großfamilie und also da ist jede Frau, Ex-Frau, jedes Kind, Halbgeschwisterchen ist da sehr willkommen.
Das heißt, du hast da Tanten, Nichten,
sehr viel Familie
Cousinen,
kennengelernt, ja, aber
etc.
Ja, sehr, sehr viel Familie kennengelernt. Also ich bin eigentlich 2 Wochen nur herumgefahren und habe ununterbrochen Verwandte besuchen, auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, müssen. Mein Onkel oder also einer der Brüder meines Vaters, mein Onkel Emanuel, der hat sich um mich gekümmert, weil also er, dadurch, dass mein Papa gestorben ist, obliegt ihm also sozusagen die Verpflichtung, sich um mich zu kümmern. Sein ganz entzückender Herr und der hat mich eben begleitet in diesen 2 Wochen. Aber diese Besuche bei den Verwandten, das ist dann schon also auch Pflicht und alles immer sehr zeitaufwendig. Also ja.
Ja, da wird wahrscheinlich aufgekocht und gesprochen und aufgetischt, oder?
Ja, vor allen Dingen, das geht ja dort wirklich mit Medizinmann, der Juju-Mann, der Spokesman, also diese ganzen Rituale, die es ja dort gibt, wo dann auch die Ahnen vom Haus geehrt werden müssen, nicht nur jetzt die Verwandten, die man besucht, sondern die Ahnen, die verstorben sind. Das sind dann wieder gewisse Rituale, die dann wieder eine Stunde in Anspruch nehmen, bevor man überhaupt einmal ein Wort miteinander gewechselt hat. Also du kannst jetzt nicht sagen, da schaue ich jetzt mal schnell vorbei oder sag mal kurz Hallo. Ja, ja. Also so funktioniert das nicht. Das ist dann halt schon wieder der ganze Tag. Aber mein Onkel hat mich da mit sehr viel Verständnis und Liebe da auch durchgeführt.
War das der Anfang, dass du dich da auch mit deinen Wurzeln und diesen Traditionen und Bräuchen, von denen du gerade erzählt hast, auseinandergesetzt hast und befasst hast? Und
dadurch, dass ich ja eben bei meiner Oma und bei meiner Mutter aufgewachsen bin, die ja eben europäisch sind, wusste ich da jetzt eigentlich nicht viel darüber. Und habe aber trotzdem gemerkt, also es fühlt sich alles sehr stimmig für mich an. Mhm. Also natürlich ist da schon, weiß ich nicht, durch die Genetik oder wie auch immer.
Da ist was in dir,
was das triggert. Ja, ich bin schon connected.
Hast du deinen Vater erlebt oder irgendwie in Erinnerung?
Ja, ich habe meinen Vater immer wieder mal gesehen in Erinnerung. Und auch wenn ich jetzt nicht so eine richtig persönliche Beziehung zu ihm hatte, weil dazu hätte es dann sicherlich mehr gebraucht und mehr Zeit, die wir miteinander verbringen hätten müssen. Aber vor allen Dingen jetzt durch diese Spurensuche vor Ort und die Gespräche mit Verwandten habe ich dann doch ein sehr stimmiges Bild auch von ihm bekommen. Ein sehr schönes Bild.
Gab es da von deiner Seite je irgendwie Wut, Vorwürfe und jetzt vielleicht so ein Friedensschließen mit einer Episode oder deiner, eine Episode ist gut, einen sehr wichtigen Teil deiner Geschichte?
Also es war schon heilend, klar, weil einfach auf diese offenen Fragen, die ich hatte und das Bild meines Vaters, das war eigentlich sehr schwammig, da war jetzt nicht viel da. Wenn man sich da so ein Puzzle vorstellt, dann ist es halt ein Puzzle, wo wirklich nur sehr wenig Teilchen lagen und sehr viele nicht besetzte Stellen da waren. Und das ist einfach schöner, ein Puzzle dann anzuschauen, wenn es dann komplettiert ist und man sagt, ja, aha, genau so muss es sein. Ja.
Mhm. Gibt es da noch regelmäßig Kontakt zu der Familie, die es in Ghana gibt?
Wenig. Also eine meiner Halbschwestern, ich habe mehrere, aber eine meiner Halbschwestern hat uns auch hier besucht. Das schon auch, ja.
Fragen deine Kinder danach oder haben sie da Interesse an ihrer Familiengeschichte und an ihren Wurzeln?
Sie wissen, es gibt natürlich den Opa Afrika und sie sind zu einem Viertel sozusagen schwarz. Aber ich glaube, die große Beschäftigung mit dem Thema, ich meine, jetzt sind sie gerade in der Pubertät, ich meine, wir wissen, in der Pubertät beschäftigt man sich hauptsächlich mit sich selbst. Also die große Beschäftigung mit anderen Themen wird dann erst kommen, wenn sie älter sind.
Ja, das ist es ja. Deswegen, wenn wir bei My Finest eben auch über diese Themen der Frauen in der Lebensmitte sprechen, glaube ich, ist das schon noch eine Phase, wo man spätestens jetzt, ich habe auch selber die Erfahrung bei mir gemacht und mit meiner Familiengeschichte oder Dingen, die vielleicht vorgefallen sind, dass man sich da dann plötzlich dann doch vielleicht ein bisschen intensiver damit befassen möchte und für sich auch ein bisschen was auflösen möchte und das eben auch, so wie du sagst, auch sehr heilsam sein kann. Wie hat deine Geschichte, du hast dann Familie gegründet, hast einen tollen Mann und zwei wunderbare Kinder, wie hat deine Geschichte dich als Mama und dich als Frau, die dann eine Familie gründet, geprägt?
Also ich wusste immer schon, dass ich Mutter werden möchte, weil ich habe eine sehr mütterliche Seite und Familie finde ich, also ist für mich das wirklich Wichtigste und ich hätte eigentlich gerne auch noch eine noch viel größere Familie gehabt. Also ich hoffe auch, freue mich jetzt schon auf die Enkelkinder, wenn die kommen. Ich sehe, dass dann so alle sitzen am Tisch und ich bin zwar jetzt nicht die Wahnsinnsköchin, aber wurscht, irgendwas punche ich dann schon zusammen, aber es geht mir dann eher darum, alle sitzen zusammen und man redet und kommuniziert und es ist laut und wild, das mag ich gern. Das ist einfach in meiner Natur drinnen.
Schön. Jetzt hast du es geschafft, neben dem Job und diesem Leben jahrzehntelang in der Öffentlichkeit diese Familie zu gründen, eine Ehe zu führen, das alles im Rampenlicht. Gab es da mal Struggles oder Themen, wo du sagst, puh, das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist nicht einfach?
Das Thema, glaube ich, hat jede Frau, die Familie, Kinder und Beruf unter einen Hut bringen muss. Also wir strugglen alle, wir sitzen da alle im selben Boot. Das liegt in der Natur der Dinge, aber man muss sich ja nur anschauen, was wir alle für ein Pensum haben. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn.
Da ist einiges am Zettel.
Ja, ja.
Dann noch dazu bist du viel unterwegs.
Ja, also ich bin wirklich die Großmeisterin im Organisieren. Also ich habe auch immer meine Zettel, jetzt habe ich ja hier auch schon wieder Zettel liegen, die lege ich dann auch überall hin, ja, bitte das machen, das nicht vergessen, Essen ist dort, was weiß ich, Wäsche bitte gewaschen, jetzt aufhängen und so, also man muss dann schon delegieren, manchmal auch ein bisschen kommandieren, damit das alles so funktioniert, aber meine Familie spielt da gut mit, ja. Mein Mann ist auch zum Glück ein sehr brauchbarer Mann, also der auch wirklich von Anfang an sehr viel übernehmen konnte.
Brauchbare Männer sind gut, ja.
Ja, brauchbare Männer braucht die Frau,
brauchen,
ja.
Brauchen wir.
Also manchmal wundere ich mich ja, wenn ich dann so schaue, denke ich mir, manche Männer sind eigentlich zum in die Tonne treten, also die können überhaupt nicht mithelfen. Und nein, also da habe ich zum Glück ein Prachtexemplar.
Jetzt haben die Kinder ja schon ein gewisses Alter erreicht, deine Tochter maturiert, glaube ich, gerade, ist 18 und dein Sohn, glaube ich, 3 Jahre jünger. Jetzt ist das natürlich ein Alter, wo man sagt, man kann sich vielleicht das ein bisschen freier spielen. Ihr könnt vielleicht mal wegfahren oder euch eben so organisieren, dass sie schon selbst auf sich schauen können. Wie war denn das früher, als sie kleiner waren? Wie hast du dich organisiert oder wer hat dir geholfen, dass dieser Job mit sehr viel Unterwegssein überhaupt möglich war?
Also meine Mutter hat sehr viel geholfen, meine Schwiegereltern natürlich auch. Wir haben das immer ohne Au-pair gemacht, also wir hatten kein Kindermädchen und kein Au-pair. Wie gesagt, mein Mann war auch dann da. Also wir haben, sind immer viel auch mit Terminkalendern gesessen. Aha, da bin ich weg, da bin ich dort, da komme ich wieder zurück. Aha, da musst du irgendwie weg. Also das war schon auch gutes Teamwork. Ja, es ist, irgendwie ist es gegangen.
Irgendwie geht es dann
ich
immer.
Ich weiß auch nicht. Also, es wundert einen jetzt im Nachhinein. Aber es ging
man fragt sich manchmal wie, gut, aber es geht.
Es ging gut.
Das heißt, deine Mutter hat ja eine Zeit lang in Deutschland, sie ist Deutsche, in Berlin gelebt. Ist sie dann nach Wien zurückgekommen oder ist sie überhaupt nach Wien gekommen, um dich dann eben auch zu unterstützen? Wie war da der Weg?
Ja, meine Mutter ist Sudetendeutsche, also die ist mit, als kleines Kind mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Wien geflüchtet und ist ja hier aufgewachsen. Aber sie ist dann nach Deutschland gegangen, hat sehr lange in Deutschland gelebt und ist dann zurückgekommen, als unsere Tochter zur Welt gekommen ist, einfach weil ich gesagt habe, ich brauche dich. Mhm. Mama, ich brauche dich, ja.
Ja, super. Das heißt, und da war sie auch da und hat dir geholfen und du hast ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihr.
Ja.
Ja, ich finde das toll, dass das sowohl die Großmutter, die eigentlich wie eine Mutter für dich war, genauso den Platz hat wie deine Mutter in einer.
Naja, warum nicht? Also, ich meine, in der klassischen Familie ist es Mama und Papa, aber wie gesagt, es muss ja nicht immer diese klassische Familienaufteilung sein.
Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was du eigentlich alles moderiert hast. Das ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich eine lange Liste. Dazwischen kamen eben deine Kinder, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, auf die Welt. Hast du eigentlich eine Pause gemacht? Gab es dann einen längeren Unterbruch? Wenn ich mir so die Liste anschaue, habe ich eigentlich ganz kurz vielleicht eine Pause entdeckt von 3 Jahren, wo du vielleicht nicht viel moderiert hast. Wie war das? Gab es einen Break, wo du sagst, so, jetzt die Kinderpause und jetzt konzentriere ich mich mal auf die Familie?
Ja, ich hätte das gerne so gemacht mit einem Break, aber das fing ja schon einmal, sag ich mal, kontraproduktiv an, weil meine Tochter ist zur Welt gekommen und ich habe wirklich 2 Wochen später schon in Zürich moderiert.
Das war 2007.
Es muss 2007 gewesen sein, genau, die FIFA World Gala. Also das war schon auch recht heftig, aber ich habe auf jeden Fall weniger gearbeitet, ja. Also ich habe ja auch 2 Kinder bekommen im Abstand von 3 Jahren. Da habe ich schon weniger gearbeitet, aber ich habe eigentlich immer gearbeitet.
Mhm. Ich finde es ja spannend, du bist ja so viele Jahre, Jahrzehnte dabei. Das heißt, du kannst ja die Fernsehlandschaft wirklich von Anfang bis Ende beurteilen, hast unglaublich viele verschiedene Formate eben auch moderiert. Gibt es was dir am meisten Spaß gemacht hat? Ein Format, das du besonders gerne moderiert hast?
Nee, das waren wahrscheinlich schon die prägenden Formate, angefangen mit X-Large, was meinen Start sozusagen begründet hat im Fernsehen als Moderatorin. Danach dann der Daily Talk, Arabella auf Pro7, sicherlich auch Starmania, ja. Und ja, jetzt Bauersucht Frau. Also das sind schon so die großen.
Was du ja auch schon so lange, viele Jahre jetzt schon moderierst. Jetzt kommen natürlich auch noch mal modernere Formate, Kampf der Reality Stars. Wie siehst du das? Ich finde das ja wirklich, also ich finde das wirklich bewundernswert, dass man sagt, okay, auch jetzt in eine Frau und bei My Finest sprechen wir über dieses Thema, dass wir einfach in einem gewissen Alter sind, dass man so lange dabei ist, und sich so lange in diesem Job hält. Und um da eine Frage dran zu hängen, es ist ja keine einfache Branche. Ja? Und wir wissen ja auch, dass diese Branche ganz auch hart mit Frauen umgeht teilweise. Es gibt viele Moderatorinnen, die einfach ausgetauscht werden, weil sie vielleicht gewissen Jugendstandards nicht mehr entsprechen. Wie nimmst du das für dich wahr? Und wie schaffst du es, so lange dabei zu sein?
Also je länger unser Interview dauert, umso mehr frage ich mich, wie ich das überhaupt alles geschafft habe. Ja, es ist, was soll ich dir sagen? Es ist natürlich eigentlich hinter den Kulissen eine furchtbar verlogene, schreckliche Branche. Mhm. Aber man wird ja dann dafür entschädigt, wenn man den Kontakt mit dem Publikum hat. Das ist ja das wirklich Schöne. Und vor allen Dingen jetzt nach so vielen, wirklich Jahrzehnten, muss ich mittlerweile sagen, wo eben auch viele mit mir aufgewachsen und älter geworden sind, ist auch sehr süß, wenn ich auf der Straße gehe, die Leute lachen mich, sie sehen mich und dann lächeln, fangen sie an zu lächeln, einfach weil sie sich an ihre eigene Jugend auch erinnern, ja, und an, ja, all das, was passiert ist und wo ich vielleicht ab und zu mal dann auch aus der Glotze rausgeschaut habe. Also ja, was soll ich dir sagen, es war sehr intensiv, aber dann mit Belohnungen auch gekrönt, ja.
Mhm. Ja, ich finde das toll, weil du eben, die Leute erkennen dich natürlich auf der Straße. Ja. Wie ist das so in deinem Privatleben, wenn du privat unterwegs bist? Kann das oft störend sein? Hast du komische Erlebnisse gehabt?
Nein, also das ist total nett. Also die Leute sind ja auch sehr wohlerzogen und kommen und fragen, dürfen wir ein Foto machen? Mittlerweile, früher wollten sie ein Autogramm. Also das ist ja eigentlich sehr charmant. Das bin ich schon wirklich gewöhnt. Und wenn es nicht so wäre, wäre es ja auch komisch nach so vielen Jahrzehnten.
Ja, genau, will man ja auch nicht, oder? Dass einen dann niemand, gemacht, niemand, genau, anspricht.
Haben Sie mich noch nicht im Fernsehen, ja, gesehen?
Wie hast du es geschafft, so deine Familie und dein Privatleben privat zu halten und zu schützen?
So wahnsinnig viele, sage ich mal, Skandale oder, ich meine, die Presse ist auch immer auf der Suche nach großen Geschichten.
Ja, die erfinden ja dann nämlich auch Sachen.
Skandale, ne? Na, das habe ich auch schon gehabt, natürlich, ja. Also das bleibt nicht aus in so vielen Jahren, dass man auch Interviews von sich selbst liest, die man nie gegeben hat. Für mich, also, es gibt für mich eben mein Privatleben und da ist mir wichtig, dass die Leute, die um mich herum sind, die mich kennen, dass die jetzt genau Bescheid wissen. Und natürlich, die Öffentlichkeit hat ja ein Bild von einem, das kann man zwar weitgehend beeinflussen, aber auch nicht zu 100%. Aber das, sag ich mal, macht jetzt mein Wohlbefinden jetzt auch nicht aus. Wenn jetzt irgendeiner schreibt, der findet mich blöd, ist ja auch legitim. Also es muss mich ja auch nicht jeder lieben. Mhm. Das ist ja bei anderen Leuten auch nicht anders, nur vielleicht bei mir natürlich potenziert sich das, weil mich halt mehr Leute generell kennen.
Ja. Das heißt, du hast ja vielleicht über die Jahre, ich meine, du bist so ein Profi und seit so vielen Jahren in der Öffentlichkeit, natürlich wird es da Kritik immer wieder geben. Wie hat sich das gewandelt in den Jahren, dein Umgang damit?
Ach, ich war da eigentlich immer schon recht entspannt, muss ich sagen. Also ich ruhe in mir selbst und vielleicht deswegen ist das für mich jetzt nicht so maßgeblich. Ich meine, man bekommt ja auf der einen Seite unglaublich viel überbordende Liebe. Die ist natürlich genauso überzogen, ja, wie, sage ich mal, jetzt vielleicht ein abgrundtiefer Hass. Mhm. Und da muss man den Mittelweg gehen.
Mhm. Und sehr bei sich bleiben. Den Eindruck vermittelst du ja auch, was ich toll finde. Du wirkst sehr souverän, sehr selbstbewusst und da ist es halt immer spannend, diesen Weg zu beobachten oder zu reflektieren, ob das immer schon so war, ob das einfach so dein Naturell ist oder hat sich das eben über die Jahre gewandelt und du bist einfach jetzt in der Lebensmitte mehr bei dir angekommen.
Meine Oma hat mich schon so erzogen, zu sehr, wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein auch und know your worth und verkauf dich nicht unter Wert und schon allein, um mich zu stärken, weil sie gewusst hat, aufgrund der Hautfarbe wird es immer wieder Anfeindungen geben und ist die Sache sowieso nicht ganz so einfach. Mhm. Also da war sie sehr vorausschauend und hat sehr darauf geachtet, mich zu stärken. Und ich glaube auch, diese Liebe, mit der ich aufgewachsen bin und dieses Urvertrauen, von dem habe ich ja vorhin schon gesprochen, also die haben mir auf jeden Fall eine unglaubliche Stärke mit auf den Weg gegeben.
Mhm. Das heißt, du hast ja eigentlich auch dieses Role Model dieser starken Frauen, deiner Mutter und deiner Großmutter von Anfang an. Wir schaffen das auch, ja, alleine und wir schaffen es, ja, zusammen von Anfang an erlebt.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass wenn wir von der Lebensmitte sprechen, da haben ja oft viele Frauen so das Gefühl, okay, das ist so ein Wendepunkt, das ist vielleicht so ein Neustart, eine neue Chance. Ja. es verändert sich etwas, entweder bei einem selbst oder auch im Umfeld. Die Kinder werden größer. Bei manchen ist es so, dass sich der Job vielleicht wandelt. Bei dir ist es vielleicht, dass du wieder vielleicht ein bisschen mehr machen kannst oder Lust auf andere Formate hast oder dir was anderes vielleicht angeboten wird. Vielleicht weiß man besser, was man will oder auch nicht will. Erlebst du das auch so jetzt, so in deiner Phase, wenn du sagst, du schaust auf dich als Frau in deinem gewissen Alter?
Also für mich waren die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich davon geprägt, dass die Kinder einfach jetzt älter werden und sich ein bisschen zurückziehen und natürlich ihre eigenen Wege gehen wollen und auch sollen. Aber nachdem wir als Familie sehr, sehr, sehr eng waren, war das plötzlich auch für meinen Mann, also spreche ich sicherlich auch für ihn, wie der allerschrecklichste Liebeskummer, den man hat, weil plötzlich die man so liebt, einem im wahrsten Sinne des Wortes ab und zu die Tür von Latz knallen. Also das war schon auch für uns schmerzhaft und ein Prozess, in den wir erst hineingewachsen sind. Jetzt denke ich mir, also wahrscheinlich hat die Pubertät auch eben die Funktion, dass die Kinder, auch dass die Eltern lernen loszulassen. Also nicht nur, dass die Kinder sich freistrampeln, sondern dass wir sie auch gehen lassen. Weil wenn das immer so weitergegangen wäre mit diesem perfekten Familienleben, ich hätte ja die Kinder überhaupt nie gehen lassen können. Ja, die hätten ja mit 50 noch bei mir zu Hause wohnen müssen. Das geht auch nicht. Ja? Und man will sie ja, man will ihnen die Flügel nicht stutzen, sondern man sagt ihnen, spread your wings und ja, flieg da raus. Ich habe dich gut vorbereitet. Aber es ist auch für uns ein Lernprozess gewesen. Aber ja, ich merke, es wird immer besser.
Mhm. Ich habe das auch ganz genauso empfunden, dieses richtiges Liebeskummergefühl. Ich kann mich erinnern, wie dann einer mal nicht mitgefahren ist auf Urlaub und ich habe mir gedacht, okay, jetzt bleibt er weg. Und ich bin im Auto gesessen und mir ist so richtig so eine Träne runtergeronnen. Und ich habe mir gedacht, okay, das gibt es nicht. Du fühlst dich wie eine Verliebte, die jetzt irgendwie ihren Liebsten zurücklässt, ja, und hast so richtig, richtig Sehnsucht eigentlich und denkst ja eigentlich schade, dass er nicht mit ist und ich vermisse ihn. Also ich kenne diese Gefühle total und eben auch dieser Zwiespalt zwischen, du weißt, du musst sie loslassen und es soll ja genauso sein, aber vielleicht muss man doch dann da sein, weil sie brauchen einen ja doch. Also das ist ein unglaublicher Schritt. Und selbst als Frau mit deinen Themen, mit vielleicht auch gesundheitlichen Geschichten, du hast einen ziemlich schlimmen Skiunfall gehabt vor 2 Jahren, glaube ich, war das, kann das sein?
Oder drei.
Zwei oder drei Jahre.
Jahreszahl nicht so gut.
Ja.
Zeit ist Schall und Rauch.
Ist ja auch etwas, wo man sagt, Gesundheit ist einfach so das höchste Gut und das Wichtigste, dass alle gesund sind und heil sind. Wie bist du damit umgegangen? Du bist eine Zeit lang auch im Rollstuhl gesessen. Ich bin sicher, du bist eine sehr aktive, lebenslustige Frau, dann auf Hilfe angewiesen zu sein und dann auch einfach sowas zu erleben. Wie war das für dich?
Das war schon sehr heftig, weil ich mir vorher, also ich bin eigentlich sehr, habe so eine Bombengesundheit und nie anfällig für irgendwas und das hat mir richtig gezeigt, also erstens kann es von einer Sekunde zur nächsten ganz anders sein und dann verändert sich das Leben aber schon ganz, ganz drastisch. Auch da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich habe das echt mit sehr viel guter Stimmung und positiver Energie gemeistert. Auch jetzt im Nachhinein denke ich mir, also konnte ja drei Monate nicht gehen. Quasi jetzt also zur Untätigkeit verdammt zu sein, ist einfach also Wahnsinn, unvorstellbar, grauenvoll. Also das war schon auch was, wo ich mir gedacht habe, siehst du, also ja, eigentlich beim Älterwerden, es geht jetzt mehr darum, eigentlich gesund zu bleiben, möglichst lange gesund zu bleiben. Das ist ja das, was ich als Best Aging titulieren würde.
Mhm. Um den Hörern das nochmal zu sagen, du hast ja beim Skiunfall deinen Unterschenkel oder Knie, was ist passiert?
Ein massiver Unfall. Schienbeinfraktur und das Knie habe ich mir halb zerstört, aber es hat einen speziellen Namen, das habe ich jetzt schon vergessen. Tibia-Kopffraktur mit
Schienbeinkopf wahrscheinlich.
Gell? Mit Gelenksbeteiligung heißt das eigentlich im Fachjargon. Mhm. Ja.
Das heißt, du wurdest operiert, Nägel, Platten, alles drum und dran.
Sehr lange Platte, sehr viele Nägel. Ja, das Knie musste oder konnte zum Glück rekonstruiert werden. Also das halbe die Knie war weg, aber das wurde wieder aufgebaut, musste dann eben halt zusammenwachsen. Und deswegen durfte ich dann 3 Monate nicht belasten. und nicht gehen, ja. Und danach musste ich wieder gehen lernen. Also das war ja auch so. Ich habe gedacht, ich habe dann gleich einen Urlaub gebucht. Nach drei Monate dauert das? Na, dann fliege ich nachher gleich weg. Wirklich, die Woche drauf bin ich gleich nach Jordanien geflogen. Und der Arzt hat gesagt, sind Sie, also hallo, geht's Ihnen gut?
Bist du geflogen? Oder
ja, ich hatte zuerst, habe ich gesagt, da fliege ich nach Jordanien. Dann hat der Arzt gesagt, naja, also das kann ich Ihnen gleich sagen, Sie müssen nachher erstmal gehen lernen. Dann sage ich, ich werde sicherlich nicht gehen lernen, weil ich meine, ich gehe seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahrzehnten.
Also, kann ja kein Problem sein.
Kann ja kein Problem sein. Also wenn ich jetzt mal drei Monate nicht gehe, das ist ja nicht so schwierig. Und dann hat er gesagt, na, das ist schön, dass Sie so naiv sind, ja, oder auch so positiv. Aber ich meine, er hat natürlich recht gehabt, ich musste schon gehen lernen, weil man hat es wirklich verlernt. Diese Abläufe, die ja eigentlich, wo man denkt, das hat man einfach intus, ist einfach weg. Der Körper, weiß ich nicht, das muss man halt wieder neu besetzen mit den Neuronen. Und bin aber trotzdem geflogen. Ich bin trotzdem geflogen nach Jordanien.
Da konntest du dann schon wieder ein bisschen gehen, oder war das noch?
Nein, ich konnte schon gehen, aber natürlich, also ich bin noch nicht so gegangen wie heute. Und noch dazu, also wir waren dann auch in Petra und wer schon mal dort war, also der weiß, man muss ja wirklich gehen. Du kannst ja nicht, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich habe gedacht, da werde ich dann vor die Sightseeing Sites, werde ich da chauffiert und dann steige ich halt aus und das geht dann schon. Aber da ist nichts mit, da wird man vorgefahren, sondern da gehen sie jetzt mal 3 Kilometer in die eine Richtung und dann kommen sie wieder 3 Kilometer zurück. Und das war dann schon, eine Challenge, aber wie gesagt, man wächst mit der Aufgabe und hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich vielleicht sogar schneller wieder gehen gelernt habe, weil ich ja wirklich viel gegangen bin, gehen musste und zwar auf unebenem Untergrund ja auch noch.
Und beruflich, was hast du da alles an Projekten irgendwie hintanstellen müssen? Wie ist das eigentlich dann abgelaufen?
Das war eigentlich sehr, das ging irgendwie smooth, ich konnte alles irgendwie schieben. Und also manche Sachen kann man ja machen, auch ohne gehen. Manche Sachen habe ich im Rollstuhl gemacht, manche mit Krücken. Ja,
du hast moderiert auch im Rollstuhl, kann ich mich erinnern.
Nein, im Rollstuhl moderiert habe ich eigentlich mit Krücken. Mhm. Aber ich habe mich hinter der Bühne, bin ich im Rollstuhl herumchauffiert worden. Dann habe ich mich mit den Krücken auf die Bühne irgendwie gehievt. Also es ist dann schon irgendwie gegangen. Es ist alles irgendwie.
Ich meine, in der Rückschau ist es ja dann immer so, irgendwie ging es ja dann immer, aber währenddessen ist das natürlich schon eine harte Zeit. Ja. Das ist ja auch sicherlich mental ein Thema, wenn man sagt, wie motiviere ich mich da wieder, wie gehe ich mit dem Rückschlag um? Was hat dir da geholfen?
Zum Glück bin ich eine absolute frohe Natur und ein richtiges Stehaufweibchen. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, also das war schon richtig heftig. Ich habe wirklich jeden Tag die Tage gezählt. Also es hat sich ja eigentlich jetzt nichts geändert, weil man weiß ja jetzt, morgen ist es dann ein Tag weniger und übermorgen sind 2 Tage weniger. Aber trotzdem, ich habe das wirklich gebraucht, dass ich alle Tage, dann habe ich nochmal gezählt, also jetzt schon so und so viele Tage sitze ich herum und jetzt muss ich dann noch so und so viele Tage herumsitzen. Und sehr viel natürlich habe ich visualisiert. Also im Kopf bin ich überall schon hingereist und habe mich wunderbar bewegt. Im Kopf war ich eine Marathonläuferin, aber physisch bin ich halt sehr viel gesessen.
Das heißt, du bist eigentlich so mental so stark, dass du irrsinnig viel Stärke aus dir selber auch ziehen kannst und dich auch immer wieder da rappeln kannst.
Nach dem Motto, es hilft nichts.
Es hilft nichts. Jetzt ist die Lebensmitte ja eben auch so eine Veränderungsphase und irgendwie auch so eben der Neubeginn. Du schilderst da diese Veränderung in der Mutter-Familien-Kind-Konstellation vielleicht, dass sich da auch was Neues eröffnet. Wie ist es in der Partnerschaft? Was darf da jetzt Neues entstehen, dass du sagst, du bist ein bisschen freier, eben auch von den Kindern ein bisschen freier? Merkt ihr da Veränderungen?
Es beginnt wieder die Phase auch der Zweisamkeit, die man ja wieder neu entdeckt, weil man ja doch viele, viele Jahre so im Vierermodus denkt, jetzt in unserem Fall mit 2 Kindern. Und auf einmal ist auch wieder eine Auszeit, die man sich nehmen kann und genießen kann, weil wenn man kleine Kinder hat, man denkt ja eigentlich immer, also ein Teil von einem ist immer bei den Kindern. Ja? Mhm. Und jetzt sind wir schon mal jetzt ein paar Tage mal, dass wir alleine wohin fliegen und ja, natürlich denkt man an die Kinder und ja, und läuft alles und telefonieren und sind in Kontakt. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich genieße jetzt auch die Zeit, wenn ich mit meinem Mann zu zweit bin. Das ist auch schön.
Ja, super. Ist ja auch schön, sich einmal ein bisschen von gewissen Rollen dann auch mal lösen zu
Nicht
können.
Nicht immer nur in der Elternrolle zu sein, genau. Ja.
Und dann auch mal wieder so mehr die Partnerin und die Frau zu sein und das ausleben zu können, denke ich mir. Wenn es um Thema Wohlbefinden geht, das ist ja auch etwas, wo man sagt, ja, in der Lebensmitte oder auch im Älterwerden findet man da vielleicht so mehr zu sich und man weiß einfach, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was tut dir gut. gibt es Routinen oder Rituale, etwas, worauf du
schwörst? Also definitiv weiß man also mit zunehmendem Alter, was einem gut tut. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man sich immer zu 100% dann hält, das wäre ja auch langweilig. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich weiß sehr wohl, was mir gut tut, auf körperlicher Ebene und auf mentaler Ebene.
Was wäre es zum Beispiel auf körperlicher Ebene, was du gerne machst oder was du, wo du weißt, das tut dir besonders gut?
Auf körperlicher Ebene, also ich bin schon jemand, der sich gerne bewegt. Das heißt, natürlich brauche ich dieses Triumvirat, mit, dass ich mich ausreichend bewege und auspower, aber und auch geistig wieder zu mir finde. Dann Ernährung wissen wir auch. Also jetzt in meinem Fall weiß ich, wenig Kohlenhydrate, wenig Süßigkeiten, und nein, das schmeckt mir ja auch. Das ist ja auch schon alles gut. Ich fühle mich auch um so vieles besser. Aber ich war jetzt gerade 5 Tage in Italien und natürlich bin ich in Italien und sage dann, bringen Sie mir Pasta und bringen Sie mir eine große Portion. Ja. Und zwar mittags und abends. Ja. Aber ich weiß, dass das eigentlich, also auf Dauer wird mir das jetzt nicht bekommen, aber ich genieße das dann natürlich. Diese 5 Tage waren jetzt wunderbar und herrlich. Also Ernährung, Fitness, ja, Schlaf sowieso. Also
Ich weiß, du bist eine leidenschaftliche Skifahrerin, da ist ja auch leider der Unfall passiert, aber was gibt sonst noch, was du... Ja, Schwimmerin. Schwimmerin bist du ja, du schwimmst ja gerne.
Ja, ich bin lang im Wasser, genau. Wenn ich sage, ich gehe mal kurz ins Wasser, bin ich einmal eine Dreiviertelstunde weg, das stimmt,
Wir treffen uns ab und zu privat, muss ich erzählen, und da weiß ich immer, wenn es heißt, die Arabella geht schwimmen, ja, das ist nicht irgendwie am Strand so ein bisschen stehen und quatschen, sondern da wird geschwommen, bis alle außer Atem sind und nur mehr du lachst.
Ja, das stimmt, ja. Irgendwie war ich auch einmal ein Fisch in einem anderen Leben anscheinend. Aber auch in den Berggames, ich gehe auch so gerne auf die Berg. Naja, wie auch immer. Also ja, Sport, wie bin ich in das Reformer, Pilates Reformer reingeklickt.
Ah, ja.
Das mache ich sehr gerne. So dynamisches Yoga. Ich gehe eben sehr gerne wandern. Das hat ja auch noch den mentalen Effekt, dass du wirklich raufgehst, durchatmen kannst, den Überblick hast, was ich auch gerne habe. Gut zum Nachdenken und macht einem den Kopf frei. Gibt es viele Dinge, ja. Früher war ich eine Mountainbikerin, eine ganz fanatische, wirklich gut trainierte, aber das würde ich jetzt heute nicht mehr schaffen.
Mhm. Aber das heißt, du schaffst auch einfach diese Balance, ja. Du bist ja im Grunde ein Genussmensch, aber du weißt natürlich das, was dir gut tut. Und dann gibt es die Phasen, wo man sagt, im Alltag, jetzt achte ich mal wieder mehr drauf und gönne mir nicht alles. Und dann bin ich eben wieder am Meer in Italien und dann darf es auch eben das Glaserl Wein, Prosecco und die Pasta sein.
Natürlich, ja. Aber ich bin jetzt also auf der einen Seite auch, sag ich mal, ein gesunder Lebenswandel. Ich meine, das ist ja auch Auslegungssache. Ja? Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Fleisch isst, viel Fleisch, aber viel Fisch auch. Ich esse gern fettes Fleisch, ich esse gern Fett, wo man ja gemeinhin sagt, das ist sehr ungesund. Ja? Ich habe aber solche... Interessanterweise, obwohl ich so viel Fett esse, also auch von allen, weil die Leute essen ja kein Fett und ich sammle das dann immer ein, weil mir schmeckt das ja so gut, habe ich also Cholesterin und Cholesterolwerte, als ob ich noch nie eine Butter angeschaut hätte oder so. Mhm, oder der Arzt sagt, sie müssen wirklich, also das haben sie mir schon 2 Ärzte gesagt nach meinem Blutbefunden, sie müssen mehr Fett essen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das geht nicht. Also dann, wenn ich es jetzt so sage, speibe ich mich an. Also das wirklich, also ich esse wahnsinnig gerne. Aber noch mehr Öl in den Salat. Also nein, das geht nicht mehr. Also ist eh schon so viel. Also das ist Veranlagung, weißt du?
Das heißt, du lässt aber auch deine Werte kontrollieren und du schaust auf dich und checkst dich ab und zu.
Ich gehe nicht oft zum Arzt, aber ab und zu muss man ja mit solchen Tests kommen da und dann mache ich das schon. Aber ich habe wirklich eine gute Gesundheit, zum Glück, 1, 2, 3, auf Holz klopfen.
Wie geht's dir, wenn du unterwegs bist? Ich kenne das ja nur von mir, man ist dann irgendwie zu Hause quasi immer wieder so ein bisschen diszipliniert, man hat so seine Routinen, die man dann irgendwie so im Alltag abspult und kaum ist man unterwegs oder auf Reisen oder du bist beruflich natürlich auch noch sehr viel unterwegs, dann schleift das so ein bisschen.
Wenn Urlaub ist, dann schleift das natürlich schon sehr stark, weil ich ja auch ein Genussmensch bin und da gehören gewisse Dinge halt dazu. Ich lebe einfach wirklich sehr, sehr gerne, aber auf der anderen Seite bin ich dann schon wieder so diszipliniert, dass ich weiß dazwischen, ich fühle mich einfach besser, wenn ich da gewisse Eckpunkte befolge und ich bin zum Beispiel jemand, der gerne auch vorkocht. Zum Beispiel habe ich dann so ein Mittags weiß ich dann mit, also ich muss immer planen für die ganze Woche, weil ich ja so gerne esse. Ja? Also was esse ich jetzt morgen Mittag und morgen Abend und was mache ich dann am nächsten Tag und den übernächsten, und die ganze Woche ist bei mir schon verplant. Und da habe ich zum Beispiel immer so eine Gemüsetarte zu Hause, die ich selber mache. Die schmeckt so fantastisch, also sind aber keine Kohlenhydrate drinnen, aber das schmeckt so wahnsinnig gut. Und dann habe ich immer was ich zu Mittag essen kann, das nehme ich dann teilweise auch am Abend mit, weil ich gehe heute zum Beispiel noch ins Theater. Ja? Mhm. Vorher muss ich aber noch, habe ich noch einen anderen Job, da muss ich wo auftreten. Jetzt weiß ich, dort gibt es wahrscheinlich so Brötchen oder so, das mag ich nicht, das esse ich nicht, das sind mir zu viele Kohlenhydrate, aber das mag ich auch gar nicht. Also das, und jetzt, aber wenn ich ins Theater gehe, dann habe ich ja auch wieder keine Zeit zum Abendessen, also nehme ich mir meine Tarte, nehme ich mir mit im Glasgeschirr, und dann setze ich mich, entweder kann ich mir das dort warm machen, sonst esse ich es halt kalt, ist jetzt auch schon wurscht, aber dann habe ich, da denke ich schon mit und baue vor, weil natürlich habe ich auch Hunger, und bevor ich dann mir irgendwas Ungesundes reinstopf, habe ich dann lieber meine eigenen Sachen mit.
Mhm. Ich glaube, das Rezept der Tarte, das brauchen wir, das klingt wahnsinnig gut.
Also auch dazu ein Deppenrezept. Ich das liebe ja Deppenrezepte, die also einfach sind. Ja, ja. Ich herrlich, bin jetzt nicht die herrlich. Wahnsinnig raffinierte, aber dieses Mal ist es mir wirklich so gut gelungen.
Ja, super. Ja. Aber das hat mir auch mal eine Ernährungsberaterin gesagt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dieses Planen. Ja, also zuerst mal bevorraten und dann eben auch planen, so wie du es geschildert hast. Diesen Tag planen, vielleicht sogar was kochen und dann wissen, okay, dort gibt es vielleicht nur ein bisschen Blödsinn zu essen und ich nehme mein eigenes mit oder habe es da davor.
Bevor der große Heißhunger kommt oder der Hunger ganz generell. Mhm. Ja.
Jetzt hast du gerade beim großen Backen mitgemacht. Da wurdest du gecoacht und hast selbst gesagt, okay, also backen kann ich eigentlich nicht. Kochst du gerne? Also wenn du jetzt nicht backst, aber ist Kochen etwas, was du
machst? Ja, immer mehr. Ich bin keine große Köchin. Also ich habe sicherlich auch, glaube ich, bis ich 30 war, überhaupt fast gar nichts gekocht, weil dadurch, dass meine Großmutter so gut gekocht hat, meine Mutter ist auch eine wahnsinnig gute Köchin, bin ich so verwöhnt worden. Und klar, also als ich noch zu Hause bei meiner Oma gewohnt habe, habe ich sowieso nicht gekocht. Danach hat meine Mutter, als ich in Deutschland gelebt habe, hat ja meine Mutter auch in Deutschland gelebt. Und ich war dann immer am Wochenende bei meiner Mutter, die hat dann immer vorgekocht für die ganze Woche, für mich, ja. Und ich habe das dann immer ins Auto geschoben und habe dann davon mich ernährt. Das war zwar wirklich wunderbar, aber so habe ich es natürlich selber nie gelernt. Ich habe sehr spät erst angefangen zu kochen, also war jetzt sicherlich kein Naturtalent, kann man getrost behaupten. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich koche wirklich eigentlich doch recht viel und eigentlich auch ganz gut. Ich bin halt sehr verwöhnt, was das Essen betrifft. Also ich habe sehr hohe Ansprüche, denen werde ich jetzt nicht immer gerecht, aber ja, geht schon.
Und das Backen? Na, Backen, das Backen war für die Show oder eben?
Ich bin keine Bäckerin. Also das
da muss man so genau sein, gell?
Ja, da muss man sehr genau sein und sehr konzentriert. Und ich bin schon jemand, der, ich habe immer sehr viel im Kopf. Eigentlich mache ich immer 5 Dinge gleichzeitig, weil sonst geht sich das sowieso alles nicht aus. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Das ist auch, also beim Backen sowieso auch beim Kochen schwierig. Also ich habe da auch schon Sachen gebracht, dass ich bei den einfachsten Rezepten wieder ganz wichtige Dinge vergessen habe. Ja, weil ich halt dann renne ich von der Küche wieder woanders hin und mache dies und jenes. Das ist natürlich kontraproduktiv, ja.
Ja, das mit dem Vergessen kommt ja auch irgendwann einmal so ein bisschen dazu. Merkst du bei dir, so in den letzten Jahren, hast du irgendwie so diese, wenn wir über die Wechseljahre reden, so Themen, wo du sagst, das ist ein bisschen mühsam geworden oder schlafen tue ich nicht mehr so gut, oder hast du dir Hilfe geholt, damit du das ein bisschen besser handeln kannst, falls es da Themen gab?
Also zum Glück mit diesem Brain Fog, den es ja da gibt, also das wäre natürlich in meinem Beruf fatal, weil ich ja so ich viel lernen muss und so viel im Kopf haben muss, wenn ich auf der Bühne bin oder in eine Show gehe. Aber lustigerweise im Privaten habe ich das dann schon. Dass ich
da kannst du ein bisschen loslassen wahrscheinlich, oder? Ja, da fällt der Druck ein bisschen ab.
Ja, ach, das fällt mir jetzt nicht ein. Fällt mir aber schon viel nicht mehr ein mittlerweile. Aber auf der Bühne habe ich das gar nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Art der Konzentration natürlich, ja, und Anspannung. Mhm.
Wie ist das überhaupt, wenn du viel unterwegs bist? Du warst ja jetzt, glaube ich, für Kampf der Reality Stars lange Zeit auch in Thailand, weg von der Familie. Da bist du natürlich dann den ganzen Tag im Einsatz, stelle ich mir vor, mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen. Was machst du dann, wenn du sagst, du brauchst jetzt mal ein bisschen Ruhe? Gibt es da irgendwie so Tipps und Tricks, wo du sagst, so, und das holt mich jetzt wieder ganz zu mir und ich schaffe so in Ruhe bei mir zu sein?
Wenn ich so lange weg bin und arbeite und mit vielen Leuten zusammen bin, also ich meine, erstens sind das zum Glück sehr liebe, nährende Menschen, also keine Energievampire, sondern ich passe schon sehr auf, dass ich mich mit wirklich angenehmen, sehr netten, lieben Menschen umgebe. Aber ich habe dann einen eigentlich sehr strengen Tagesablauf, das hilft mir, da bei mir zu bleiben. Also da fängt der Tag, weil es ist immer sehr viel dann los und eigentlich der Wahnsinn, der über uns hereinbricht. Aber der Tag fängt bei mir dann in der Früh definitiv an mit einer halben Stunde mindestens, eher dreiviertel Stunde, so dynamisches Yoga. Also wenn ich zu Hause bin, bin ich nicht so diszipliniert, aber dort schon, das brauche ich dann, ja.
Das heißt, da weißt du, das ist jetzt etwas, was mich dann auch so
Das ist meine Zeit, die ist jetzt nur für mich und das hat ja auch was eben für den Kopf, aber auch für den Körper und ja, das ist mir dann sehr wichtig.
Mhm. Machst du das in Wien auch? Also hast du dann einen Kurs oder machst du das einfach deine eigenen
Übungen?
Also
so diszipliniert bin ich zu Hause nicht, aber ich habe also die Übungen und das Programm, das kann ich auswendig. Also das könnte ich auch jeden Tag hier machen, mache ich aber nicht. dann mache ich es halt dann irgendwie punktuell, beziehungsweise mache ich dann hier halt auch andere Sachen. Mhm.
Ja. Hast du das Gefühl, dass dein Programm und dein Pensum, dass du so über die letzten Jahre oder eben auch jetzt quasi fährst, auch beruflich, dass dich das jetzt schon mittlerweile mehr anstrengt als noch vor 10 Jahren?
Definitiv strengt es mich mehr an. Ich merke das jetzt zwar nicht, wenn ich dabei bin, aber ich merke es dann an der Rundherumgestaltung, weil früher habe ich ja das gleiche Pensum gehabt. Also mein Pensum ist jetzt nicht weniger geworden, aber also im Gegenteil, aber da bin ich dann am Abend noch weggegangen und die ganze Nacht unterwegs gewesen. Und das mache ich nicht mehr. Also das geht sich nicht mehr aus. Nein.
Nein, das geht nicht mehr. Man muss mit seiner Energie schon viel besser haushalten.
Ja.
Wie meinst du, ich weiß, es ist immer so Zukunftsmusik, aber ich meine, du bist so viele Jahre erfolgreich im Geschäft. Was ist so dein Plan? Gibt es einen Plan für die nächsten Jahre, wie es weitergeht oder was du noch gerne machen möchtest oder Formate, die du dir vorstellen könntest, zu moderieren oder etwas, was vielleicht noch so auf deiner Liste steht oder sagst, das wäre eigentlich ganz cool?
Also beruflich habe ich, diese Frage bekomme ich ja doch immer wieder mal gestellt und ich tue mir da eigentlich immer ein bisschen schwer, darauf zu antworten. Aber jetzt habe ich endlich eine Antwort gefunden. Und zwar, was ich wirklich gerne noch machen würde, ist eine Reisesendung.
Ja.
Ja, das ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig populär, aber ist ja wurscht, man kann ja träumen.
Ja, würde also, ja toll zu dir passen, du bist ja extrem reiselustig.
Total, also das ist wirklich, viel also, unterwegs. Genau, also den Nagel auf den Kopf treffen, so reiselustig und dann Land und Leute, ich gehe auf die Leute zu und so weiter und essen und so, das kann man ja gut verbinden, also das wäre eigentlich auch noch ein Format, ja, eine Sendung, die ich gerne machen würde.
Super, wo geht deine nächste Reise hin?
Also jetzt bin ich gerade aus Italien gekommen, aus Venedig. Wir waren auf der Biennale. Die nächste Reise führt mich nach in den Süden ans Meer. Mhm. Stundenlange Schwimmaktion inklusive hoffentlich.
Toll. Ja. Liebe Arabella, dir stelle ich natürlich auch meine 5 Abschlussfragen. Und die erste ist immer das My Finest Book. Gibt es ein Buch, das du gerne gelesen hast oder das dich vielleicht schon länger begleitet oder das vielleicht sogar aktuell einfach am Nachkastel liegt?
Ich bin eine große Leseratte. Ich habe Lieblingsbücher, die ich 5, 6, 7, 8 Mal gelesen habe, einfach weil sie so fantastisch sind, entweder von der Geschichte oder von der Dramaturgie, wie die Geschichte aufgebaut ist oder von der Sprachgewalt. Könnte ich dir viele nennen. Nehmen wir mal eines, was weiß ich, Grün ist die Hoffnung vom T.C. Boyle zum Beispiel. Ich bin ein großer T.C. Boyle-Fan. Aber da gibt es viele Bücher. Momentan lese ich gerade, was ich jetzt eigentlich gerne lese, weil es so einfach und schnell geht, sind irgendwelche englischen so psychologische Thriller.
Ja, da gibt es ganz gute, gell?
Ja. Also das ist jetzt vielleicht literarisch jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber es ist nach einem langen Tag, wo ich dann doch auch müde bin, liebe ich es, noch zu lesen und das geht halt immer.
Das glaube ich. Also es ist auch da macht es die Mischung, oder? Also ab und zu darf es ja auch dann ein bisschen leichter und spannend. Ja.
Joyce Carol Oates. Genau. Auf Französisch habe ich gerade gelesen. Das heißt Babysitter. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber das war ein Buch. Also
werde ich in den Shownotes verlinken. Das müssen wir uns besorgen. Mach das mal.
Man muss dazu sagen, es ist sehr, 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 sehr heftig. Ich wusste auch gar nicht, was mich... Also ich hatte nicht so eine Warnung jetzt bekommen und wusste gar nicht, worum es geht. Ich meine, die Joyce Carol Oates liebe ich heiß, aber das Buch, ich wusste jetzt nicht... Ja, wie auch immer, also es ist ein sehr, sehr, sehr heftiges Buch, aber es ist unglaublich, ja.
Gibt es ein Motto, My Finest Motto, vielleicht ein Zitat oder einen Leitsatz oder etwas, was dich begleitet?
Also von Kindesbeinen auf, meine Oma hat immer gesagt, und ich finde das eigentlich ein bisschen einen blöden Spruch, aber irgendwie, weißt du, das ist ja so, das ist, man hat das dann so drinnen. Es hat
sich trotzdem festgehalten.
Ja, es hat sich festgehalten. Und das ist, sage nie, das kann ich nicht. Vieles kannst du, willst die Pflicht. Vieles kannst du, willst die Liebe. Darum dich im Schwersten übe. Mhm. Ja, und das hat ja schon so ein bisschen so.
Das im Schwersten übe ist, oder?
Das ist ja, der Schluss, das ist so, denke, eigentlich, oh, anstrengend. Eigentlich irgendwie entspricht das nicht zu meiner Lebenseinstellung, weil ich bin ja doch eher, ja, man muss das Leben genießen und die leichte Seite des Lebens und immer alles positiv sehen. Aber auf der anderen Seite stimmt es natürlich, es ist auch, das ist ja auch Teil meines Berufs, die Dinge leicht aussehen zu lassen. Mhm. Sind sie ja oft nicht. Das ist oft sehr viel Arbeit und sehr schwer dahinter. Und man muss sich, also ich bin da schon sehr diszipliniert, so bin ich halt auch erzogen worden. Ja, man muss sich auch überwinden und es gibt eben auch Zeiten, die halt nicht so rosig sind, aber da auch dann eben.
Ich wollte gerade sagen, weil ohne Biss und ohne Disziplin und sich da eben im Schwersten üben auch mal, auch wenn es vielleicht eben gerade so leicht und locker rüberkommen muss, das hast du ja gezeigt über all die Jahre, sonst wärst du auch nicht dort, wo du jetzt bist. My finest yes. Wozu sagst du ganz klar ja?
Den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Das macht schon so viel aus. Und mit diesem Lächeln auch hinauszugehen.
Mhm. Und dein finest no? Wozu sagst du ganz klar nein?
Zu Gewalt. Ja. Das braucht's nicht. Weder psychisch noch physisch.
My finest message, deine Message an Frauen, die uns jetzt zuhören, Frauen, die vielleicht so wie wir beide gerade in der Lebensmitte sind, was möchtest du denen vermitteln oder mitgeben?
Ganz generell möchte ich Frauen sagen, dass sie einfach toll sind. Weiß nicht, das glaube ich, bekommt man vielleicht gar nicht so oft gesagt. Wer sagt einem das schon? Und selber sagt man sich es ja auch nicht. Mhm. Also deswegen an dieser Stelle, ich finde Frauen ganz generell, was sie leisten, großartig und seid euch dessen bewusst. Und ja, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, ihr macht das wirklich gut.
Schöner Schlusssatz. Liebe Arabella, danke für das schöne Gespräch und dass wir dich so jetzt noch mal ein bisschen besser kennenlernen konnten und auch wir beide hier uns so nett unterhalten konnten. Danke dir.
Vielen, vielen Dank, liebe Isi, und dir wünsche ich alles Gute. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal auch ganz privat wiedersehen.
Ja, darauf freue ich mich auch. Ja, ich werde mich wappnen und werde mit dir lange schwimmen gehen. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Wenn du meinst, dass dieses Gespräch für jemanden in deinem Umfeld interessant und inspirierend sein könnte, dann schick es ihr doch gerne weiter. Vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren und keine neue Folge zu verpassen. Und auch über deinen Kommentar oder dein Feedback zum Podcast freue ich mich sehr. In der nächsten Folge von My Finest widmen wir uns dem Thema Partnerschaft. Das wird bestimmt auch spannend und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.